Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht und es überschrieben mit total verplant, Fragezeichen, total verplant. Bist du total verplant? Hat in deinem Leben Gott noch Raum? Oder fühlen wir uns von Gott total verplant? Fühlen wir uns auch da manchmal wie in so einem geistlichen Hamsterrad? Oder haben wir uns verplant? Also im Sinne, da geht es jetzt gar nicht mehr weiter. Wir alle planen unser Leben. Der eine plant den Tagesablauf für die Kinder. Auch der Einkauf muss geplant werden. Der andere plant seinen Urlaub oder das Wochenende. Manche versuchen sogar, eine Familie zu planen. Manchmal gelingt das, manchmal nicht so, wie man denkt. Andere sagen, wie wir mit meiner Frau auch, wir haben die Familienplanung abgeschlossen. Manche planen den Lebensabend, weil am Ende merken wir, jeder plant, vom Kind auf, über Jugendliche, Menschen mitten im Leben und auch Menschen, die schon älter geworden sind, krank sind, und jeder versucht, noch ein Stückchen zu planen. Und das ist gut. Das heißt, wir alle planen, wir alle haben Vorstellungen, Erwartungen, irgendwelche Ziele, die wir erreichen wollen. Ich habe mich gefragt, kann man denn überhaupt angesichts dieser vielen Unbekannten und Variablen im Leben heute überhaupt noch sinnvoll und zielsicher planen? Oder plant Gott unser Leben? Gibt es da so eine Art Blaupause für unser Leben? Also das erste Beamerbild mal bitte. Also so eine Blaupause, das kennt ihr vielleicht. Das ist so eine zweidimensionale Zeichnung, welche mit chemischen Zusätzen und unter Einwirkung von Ammoniak und Licht dann vervielfältigt werden kann. Ja, das haben wir vor der Wende, weit vor der Wende noch gemacht. Der eine oder andere wird das kennen. Könnte so deine Lebensplanung aussehen? Alles mit Maßen exakt und dann noch der Zollstock. Es wird gemessen an dir. Gibt es da Abweichungen? Als Architekt bin ich oft sehr fasziniert, wenn ich Gottes planende Hand in der Bibel wahrnehme. Da denke ich ganz besonders an das himmlische Jerusalem, diese riesige Dimension der Stadt, die da vom Himmel auf die Erde kommt. Jemand hat die Maße mal ausgerechnet. Das sind breite Höhe, Länge, so ungefähr von Berlin bis Paris. Ja, also so eine große Stadt im Würfel. Licht durchströmt mit völlig neuen Materialien. Für mich als Architekt wundervoll. Mit Straßen aus Gold, die durchsichtig sind. Ja, also das sind Materialien, die kennen wir noch nicht. Also das ist auch eine tolle Erwartung, ja, was da auf uns zukommt. Aber ich will auch mal ins Alte Testament gucken und ich habe mich gefragt, ja, wie plant Gott auch, lässt uns teilhaben an seinen Überlegungen. Und im 2. Mose 35 wird Bezalel von Gott berufen, die Stiftshütte zu planen. Und damit er das kann, wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann gehen dort ganz exakte Beschreibungen einher, wie dieses Zelt der Begegnung zu bauen, zu fertigen ist. Und es mutet fast an wie eine moderne Leistungsbeschreibung. Da muss ich immer schmunzeln als Architekt. Und von genauen Angaben, wie viel Bretter, wie breit, wie groß, welche mit Gold überzogen sind, und dann heißt es da ganz klar bemessen, 40 Stück silberne Füße mit Klammern, mit Riegeln aus Akazienholz, mit Tüchern und Teppichen von blauem und rotem Purpur. Und das wird alles kleinst beschrieben. Und weiter heißt es dort, mit 5 Akaziensäulen, mit Vorhang an Haken, Kapitelle mit Querstrebe, Gold überzogen und mit bronzenen Füßen. Und weiter heißt es, mit Kästen aus Akazienholz, 1/4 Meter lang und 3/4 Meter breit und ebenso hoch, überzogen mit Gold und ringsum mit einer Zierleiste mit 4 aus massivem Gold gegossenen Ringen. So genau. Und es geht noch viel weiter in diesen Beschreibungen. Dann die Engelsfiguren, wie die zu fertigen waren, und der Tisch mit 8 Zentimeter hoher Umrandung aus Gold, den Schüsseln und Opferschalen, dem Leuchter, genau beschrieben, wie dessen Kelche wie Knospen und Blüten des Mandelbaumes aussahen. Und dieser Leuchter war aus einem Stück geschmiedet. Und diese ganzen Gegenstände hat man auch bemessen, 35 Kilogramm Gold. Also eine richtige Leistungsbeschreibung. Und so geht das dann immer weiter bis hin zu diesem quadratischen Altar mit Hörnern an den Ecken und so weiter. Und da habe ich mir so gedacht, da muss ja dieser Planung eine Vision dem Entwurf zugrunde gelegt haben. Ja, also da muss dieser Bruder eine Vision empfangen haben, ähnlich wie der Johannes damals, der die Stadt gesehen hat und versuchte, das irgendwie in Worte zu fassen. Das zweite Beamer-Bild mal bitte. Also, wir planen momentan ganz, ganz viel und nicht nur im Architekturbüro in 3D. Ihr seht das hier. Aus meiner Firma ein Vorhaben, und das machen nicht nur wir, sondern das geht im Maschinenbau, und ganze Autos werden in 3D geplant, und wir planen jetzt vermehrt auch mit dieser BIM-Methode, Building Information Modeling. Das heißt, wir versuchen in der Endkonsequenz einen digitalen Zwilling von dem zu erzeugen, was entstehen soll. Also mit allen einzelnen Baumaterialien, mit allen Türen, Ausschnitten, mit Türklinken, mit Heizkörpern, das ist ja noch ganz normal, aber mit jeder Information dahinter, wie groß ist der Heizkörper, wie viel Durchlass hat der, wo sitzt eine Brandschutzklappe, welche Firma hat die hergestellt, welche Lizenznummer hat die und. Ja, das ist alles in diesem Modell dann hinterlegt, sodass man später auch direkt darauf zugreifen kann. Mit allen technischen Geräten, mit allen Lüftungskanälen, mit allen Kabeltrassen, Leerrohren, ist es alles in dieses Modell hineingeordnet. Und dann kann man da schauen, wo gibt's Kollisionspunkte. Wo stößt eine Kabeltrasse an einen Lüftungskanal? Ja. Mitunter hat man dann 1000 Kollisionspunkte, manche nicht so schwierig, manche händelbar. Es ist wie im Leben. Man spricht dann hier, wenn wir das sehen, nicht nur von 3D, sondern in mehreren anderen Dimensionen noch dazu. Denn 4D ist zum Beispiel, dass in dieses Modell auch die Zeitabläufe integriert werden. Also just in time, wenn sozusagen ein Fertigteil produziert werden muss, weil es an diesem Tag in das Gebäude eingefügt werden muss. Und wenn man dann noch die Kosten dieser einzelnen Bauteile, die es dort gibt, hinterlegt, dann spricht man von einem 5D. Und von 6D spricht man, wenn man dort noch die Nachhaltigkeit ablesen kann. Und das nächste Beamer-Bild. Und 7D ist dann das, wenn auch das Facility Management später, wenn das Gebäude schon dasteht, über dieses Modell das Haus reguliert. Also man greift in seinen Computer hinein und steuert dann die Lüftungsklappe. Und dann geschieht das dort im Gebäude. Ja, da spricht man dann von 7D und das macht man dann alles digital von seinem Rechner aus, steuert Temperatur, Klimaanlagen, Brandschutzanlagen, alles. Und wenn man sich da heute so die Entwicklung vorstellt, wie komplex man heute planen kann, das musste man früher auch, aber früher musste man das alles irgendwie im Kopf haben, nicht? Und jetzt modelliert man das, dass andere das auch sehen können und dann kann man in das Gebäude hineinfliegen, wie ihr das seht, mal die Wände wegmachen und schauen, was ist dahinter. Und wenn man sich das so vor Augen führt, dann bekommt man eine ganz, ganz kleine Vorstellung von dem, wie es sich damals möglicherweise bei der Schöpfung zugetragen hat, als Gott das Weltall bis hin zu den Tieren und einzelnen Pflanzen und bis zu uns Menschen, der Krone der Schöpfung, wie das damals zugegangen sein musste. Und sicherlich ist es so, dass wir bei Gott dann noch einige Dimensionen höher denken müssen. Und wir agieren heute mit unserem Touchpanel am Rechner und oder mit der Computermaus, modellieren wir dann die Dinge und mitunter sprechen wir auch zu dem Rechner und er tut das, was wir sagen. Also das ist ja schon viel wert. Aber diese Zwischenschritte bei Gott wurden seinerzeit überhaupt nicht benötigt, sondern er wirkte direkt aus seinem Geist heraus, inspiriert, gedacht, entworfen, modelliert, gestaltet, einfach aus seiner Schöpferkraft heraus. So ungefähr, wenn du jetzt etwas denkst und dann wird es gestaltet. Das heißt, er dachte und es ward. Ja, und so ein Gott könnte ja auch Lebensläufe zu Ende denken. Egal, wie krumm sie gerade verlaufen. Denn wenn wir das erste Bild schauen mit dem Zollstock, wenn wir unser Leben bemessen, wir sind doch überhaupt nicht immer dort deckungsgleich, wo uns möglicherweise Gott hinhaben will. Ja, und wenn ich das so vor mir sehe und die Schöpfung und diese ganze Vernetzung, diese Komplexität, dann staune ich über Menschen, die noch an den evolutionären Zufall glauben. Denn ich weiß, wie viele Ingenieure bei dieser Planung mitgewirkt haben. Mal völlig davon abgesehen, wie viele Ingenieure es gebraucht hat, überhaupt diese Software zu entwickeln. Und Professor Fred Hoyle war Atheist und Astronom und lebte bis 2001, hat einmal gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass sich aus unbelebter Materie Leben entwickelt hat, beträgt 1 zu einer Zahl mit 40.000 Nullen. Das können wir uns überhaupt gar nicht vorstellen. Ja, 40.000 Nullen, das ist ungefähr wie 1 Million Jahre und noch mal ein paar Millionen Jahre. Und wenn es nicht klappt, dann müssen wir halt noch ein paar Millionen Jahre draufrechnen und irgendwie wird sich da schon was entwickelt haben. Aber diese Wahrscheinlichkeit mal in ein Bild gefasst, wäre vergleichbar mit der Wahrscheinlichkeit, dass ein Tornado durch einen Schrotthaufen fegt und aus den dort befindlichen Teilen eine Boeing 747 zusammenbauen würde. Ja, das ist sozusagen das Bild von diesem Professor Heil. Wie ist das nun? Plant Gott unser Leben? Ja, Gott hat zumindest einen Plan für unser Leben. Das heißt nicht, dass er das so genau plant und mich hin und her schiebt. Jetzt wird der eine oder andere von euch sagen, ja, das habe ich ja schon immer gewusst, dass Gott mein Leben plant und ich bin so dankbar dafür. Und ein anderer sitzt vielleicht hinten in der Ecke und der wird sagen, Also wenn Gott mein Leben plant, dann muss er da ganz schön versagt haben. Ich bin arbeitslos, krank oder ein nahes Familienmitglied ist gestorben. Und ich weiß auch um meinen Bruder Steffen, der hier auf der Autobahn ins Vogtland verunglückt ist mit seinen 3 Kindern im Auto, Frau. Ist keinem was passiert, nur ihm. Tödlich verunglückt. Dann stellt man sich Fragen. Ja, der eine sagt, damit komme ich nicht zurecht. Der andere sagt, gut, ich kann es schon annehmen irgendwie, aber verstehen kann ich es nicht. Und das sind natürlich Dinge im Leben, die uns auch begegnen. Wie ist das nun? Plant Gott so mein Leben? Also Gott hat auf jeden Fall einen Plan, aber er plant unser Leben nicht wie auf dem Schachbrett, indem er uns wie Figuren oder Marionetten so hin und her bewegt. Ja, so plant er das nicht. Warum geht das nicht? Er hat uns mit einem freien Willen ausgestattet. Und dieser freie Wille hat uns, wie wir alle wissen, insbesondere in Schuld und in Auflehnung gegen Gott gebracht und damit auch eine Trennung herbeigeführt. Steht am Ende vielleicht nur das Ziel fest? Was Gott mit uns erreichen will, also das Ziel, also dorthin, da kommst du. Aber das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass es völlig egal ist, was ich in der Zwischenzeit tue, weil Gott ja am Ende alles passend macht in meinem Leben und mich dorthin bringt, wo er mich hinhaben will. Ja, egal, was ich mache. Das kann es auch wieder nicht sein. Ja, Gott hat einen Plan für uns, aber wir spielen nicht immer mit. Da gibt es dann Abweichungen, Kollisionspunkte. Wie will man denn heute angesichts von Corona, Krieg, Energieknappheit, Versorgungsengpässen noch sein Leben zielgenau planen? Selbst auf der Baustelle, bei meinem Bauleiter wird das immer schwieriger. Selbst wenn 3 Firmen kommen und sagen, ja, wir wollen arbeiten und so ein Schlüsselgewerk sagt, ich habe das Material nicht bekommen, dann steht die Baustelle still. Da kann man planen, wie man will. Wir wissen uns auf einmal Abhängigkeiten ausgesetzt, die wir selbst nicht beeinflussen und steuern können. Uns als mitunter alte DDR-Bürger, gelernte DDR-Bürger, ist das geläufig, wir können einigermaßen damit leben. Woanders wird das schwieriger. Wo man immer wusste, was man braucht, hat man bekommen. Jeder ruft dennoch nach Perfektion, mehr Klarheit und mehr Sicherheit. Und mitunter kommt es dann vor, auf einer Baustelle, dass dennoch nicht nach Plan gebaut wird, so wie wir es hier sehen. Hat der Bauleiter vielleicht nicht ganz aufgepasst, die Firma was falsch verstanden, wie auch immer, wird anders. Dann entsteht ein Problem. Und da kann man dann entweder mit dem Problem sagen, ja, aus der Not eine Tugend machen, man kaschiert das irgendwie und naja, merkt vielleicht keiner, es geht schon durch. Oder man merkt es und sagt, jetzt wird es zurückgebaut. So ein Zurückbauen oder so ein Zurückgehen im Leben eröffnet ja dann immer wieder ein Stück Neuanfang. Aber wie im Leben, so auch auf der Baustelle, stellt sich dann natürlich immer die Frage nach Schuld. Wer ist denn hier schuld? Warum ist das so gekommen? Und wer bezahlt das? Ein Glück, dass wir Christen wirklich für uns in Anspruch nehmen können. Es gibt jemanden, der hat für mich alles bezahlt. Auch das, was total schiefgelaufen ist in meinem Leben. Da, wo ich Kollision an Kollision erzeugt habe. Einer hat für uns alles schon bezahlt, Jesus am Kreuz. Und bei der Gebäudeplanung kommt es mitunter auch zu sogenannten Abweichungen, die man dann bei einem Prüfingenieur beantragen muss, ob statischer Natur oder wie auch immer, weil zulassungsbedingt ein Produkt, zum Beispiel im Brandschutz oder eine bestimmte Decke, anders eingeordnet ist. Und dann kann diese zulassungsbedingte Anforderung möglicherweise nicht eingehalten werden, wie sie dort steht. Da gibt es eine Abweichung, eine Maßabweichung oder wie auch immer. Und hier in der Welt mag das gehen, aber bei Gott sind Abweichungen immer auch Zielverfehlungen, Sünde. Denn in seiner Vollkommenheit und Heiligkeit ist das absolut nicht denkbar, so eine Abweichung. Was ist nun Gottes Plan? Gottes Plan ist, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle. Steht im 1. Timotheus 2, 4 und dort heißt es weiter, ich zitiere, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Durch meinen freien Willen wird mir also auch eine Mitwirkung zuteil. Nicht, dass ich mich selbst erlösen könnte oder diesem Erlösungswerk irgendetwas beitragen könnte, aber zumindest, dass ich mir meine Schuld Gott gegenüber eingestehe, um Vergebung bitte und dann sein Gnadenangebot, was mir durch Jesus zuteil wird, dass ich zu diesem auch Ja sage und es dankbar annehme. Gott macht also keine halben Sachen. Also aus der Not irgendwie eine Tugend. Und er möchte auch keine Teilsanierung, irgendwas mit Farbe retuschieren, sondern er bietet immer eine Kompletterneuerung an. Erneuerung in meiner Ehe, Erneuerung in meiner Arbeitswelt, Erneuerung meines Denkens, meines Fühlens, Erneuerung meiner Beziehungen. Natürlich in erster Linie zu ihm, diese immer wieder herzustellen, aber auch zu meinem Nächsten die Beziehung. Und wenn man sich das anschaut, wie wunderbar ist es, dass wir aus dieser Vergebung und Versöhnung heraus leben dürfen, auch wir untereinander. Da ist natürlich Vertrauen gefragt. Aber wem kann man heute noch bedingungslos vertrauen? Dem Ehepartner? Fragezeichen, dem Chef, der Regierung. Ein Sprichwort sagt, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ja, das mag sein. Aber was will man denn kontrollieren, wenn man sich zum Beispiel einer Operation unterziehen muss? Ja, da kann ich alles durchlesen und den Arzt befragen, aber welche Kontrolle will ich denn da ausüben? Grundsätzlich ist dann Vertrauen gefragt. Zu dem Arzt, zu dem Operateur, zu dem gesamten Klinikpersonal. Und egal, welche Operation, das kann ja vielfältig sein, das muss ja nicht nur immer organischer Natur sein, egal, welche Operation in deinem Leben ansteht, hier merken wir, wir haben es doch gar nicht im Griff. Wir können nur vertrauen und wie gut ist es, wenn wir dort unser Vertrauen auf Gott setzen können. Der alles weiß, der alles in der Hand hat. Das eröffnet natürlich eine ganz neue Perspektive an Sicherheit, an Geborgenheit, am Loslassen können und auch Zufriedenheit. Betrachten wir doch einmal das Leben von Jesus, dem Sohn Gottes. Und wenn wir das so durchgehen, wenn wir das so uns vor Augen stellen, dann wird uns bewusst, dort gab es so eine Art Blaupause für sein Leben. Dort gab es wie einen vorgedachten Weg. Dort gab es bereitgestellte Begegnungen, die nicht zufälliger Natur waren. Denken wir an die Frau am Brunnen, das war kein Zufall. Denken wir an alle Heilungswunder, die dort einhergegangen sind. Die Begegnungen mit jedem einzelnen Menschen, die waren von Gott handverlesen, genau an die Stelle gesetzt. Jede Begegnung. Und selbst am Ende noch ein Esel füllen. Angebunden, den seine Jünger geholt haben, kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, selbst das hat Gott noch hingestellt. Da hat der Besitzer zwar noch gerufen, ja, was macht denn ihr da? Aber es war alles bereitet. Warum war das so bei Jesus? Alles ganz klar geordnet. Und wenn wir uns Jesus ansehen, dann war er immer sehr nah beim Vater. Er hat eigentlich jederzeit nach seinem Willen gefragt. Er hat viel Zeit in dieser Zwiesprache, in diesem Gebet, sich hineinbegeben in diese innige Beziehung zu seinem Vater. Und genau in diese Beziehung dürfen und sollen wir hineinwachsen. Jesus ist ja unser Bild, unser Vorbild. Jesus ist also die Tür zum Vater. Jesus ist die Tür nach Hause, weil wir eine ganz andere Perspektive haben. Jesus ist die Tür zu neuem Leben, auch wenn ich neu beginnen kann, auch wenn ich in der Sackgasse geendet war. Ich kann nicht immer wieder neu beginnen. Und dann eröffnet sich auch im Irrgarten, in dem wir uns manchmal befinden, auf einmal ein Ausweg. Vorher waren wir völlig blockiert, es geht nichts mehr. Menschlich gesehen ist hier das Ende. Und genau dort kommt der Jesus entgegen und sagt, ich nehme dich an die Hand, wenn du willst, dort geht's weiter. Das ist doch wunderbar. Das ist eine Perspektive, die wir jedem wünschen. Selbst wenn nicht nur für uns, sondern für unsere Kinder, für unsere Enkel, für die Gemeindemitglieder, dass sie sich geborgen wissen. Dann erschließt sich in jeder Sackgasse auf einmal ein neuer Weg. Der Mensch denkt und plant, würde ich mal heute dazufügen, und Gott lenkt. Na, so heißt ein Sprichwort. Und selbst wenn wir an Jona denken, dem der Herr ja einen Auftrag gegeben hat, du gehst nach Ninive, der hat sich noch hinweggestohlen auf das falsche Schiff und ist weggefahren. Da hat Gott nicht gesagt, also jetzt nehme ich mal den Jona und ins Meer und der Wal und so weiter. So war das nicht. Sondern Jona hat sich eingestanden und hat vor Gott und seinem Schiffskumpanen dort gesagt, ja, ich bin derjenige, warum Gott jetzt zornig ist. Werft mich ins Meer. Ich bin schuld. Und Gott hat das gesehen und gesagt, ja, jetzt greife ich ein, dass du nicht untergehst. Hat den Wal geschickt und ich sag mal, sicherlich waren das keine sonderlich schönen Umstände, in so einem Wal dann abtransportiert zu werden. Aber am Ende, Jona kam dorthin, wo er hin sollte. Bei all unserem Plan merken wir auch, dass wir nicht alles auf einmal haben können. Ja, also wenn man so Jugendlicher ist, dann will man doch alles so auf einmal haben, ja, also gar keine Party versäumen, das muss alles gehen und am Ende sind ja Jugendliche schon manchmal in psychischer Not, weil sie alles auf einmal haben und machen wollen. Und schon im Prediger 3, 1 bis 11 heißt es daher, alles hat seine Zeit. Geboren werden, pflanzen, heilen, bauen hat seine Zeit. Aber weinen und lachen und klagen hat seine Zeit. Tanzen und lieben und streiten hat seine Zeit. Also bei all unserer Lebensplanung spielt auch Geduld eine große Rolle. Ja, wenn man Reha macht, Geduld, wieder in Takt zu kommen. Man kann also nicht den zweiten vor dem ersten Schritt tun. Auf der Baustelle würde das heißen, zuerst müssen die Fundamente gelegt werden, bevor Wände und Decken eingebracht werden, das Dach drauf kommt und erst dann erfolgt der Innenausbau. Fühlt sich dein Leben manchmal so an wie eine große Baustelle? Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Schau dir das rechte Beamerbild an. Dort kann man in ein Gebäude hineinschauen. alles Innere, alles Versteckte kann man erkennen. Jede Lüftungsleitung, jede Kabeltrasse, jedes Leerrohr, jede Kollision ist aufgedeckt. Genau so sieht dich Gott. Er sieht dich, egal in welchem Gebäude du gerade dich befindest, ob du hier bist oder in einem Bunker oder in einer Gefängniszelle oder in der U-Bahn sitzt, er sieht durch und durch, er sieht dich. Er sieht dich aber nicht nur, wo du bist, sondern er sieht auch in dich hinein. So wie du es hier auf dem Beamer-Bild sehen kannst. Entschuldigt bitte. Mama versagt die Stimme. Er sieht so tief in dich hinein. Er sieht dein Herz. Er sieht, was du fühlst und was du denkst. Wir sind Gott alle offengelegt, wie dieses 3D-Modell. Dieser Gedanke könnte erschreckend sein. Alles weiß Gott von mir, aber nicht, wenn jemand dich kennt, dich versteht, der an dir interessiert ist, dem du nichts vormachen musst. Gott sieht dich, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dich. Vertraue ihm. Gerne. Dankeschön. Zu Hause haben wir einen Carport und dort habe ich zwei Stahlträger mit Löchern, die das Dach aussteifen. Und meine Kinder haben mich gefragt, wozu sind die Löcher da? Und ich habe ihnen gesagt, ja, die Löcher sind dazu da, da kann man mal eine Schaukel hinhängen. Aber als wir das gebaut hatten, waren unsere Kinder schon Jugendliche und wir brauchten keine Schaukel. Und das, da haben sie gesagt, skeptisch, aber da sind ja auch noch zwei Löcher. Das waren sehr skeptisch, ob der Papa ihnen da das Richtige erzählt. Und dann sage ich, ja, ich wusste ja nicht, ob ich die Schaukel vorn oder hinten im Carport hinhänge, damit man, wenn es regnet, auch mal schaukeln kann. Das wollten sie mir gar nicht glauben. Der Papa denkt so weit und macht da zwei Löcher rein im Stahl und lässt das dann verzinken. Das konnten die nicht glauben, dass der Papa so weit denkt. Heute hängt dort eine Schaukel für unsere Enkel. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann wisse, dein Vater im Himmel hat noch viel, viel weiter für dich gedacht. Nicht nur an solche zwei simplen Löcher. Er hat Momente und Begegnungen für dein Leben geplant und er schaut, ob du diese annimmst. Denn das Wort spricht zu uns in Epheser 2,10. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Also hat er vorher schon alles vorbereitet. Da musst du nur noch hineingehen. Und wenn uns das richtig bewusst wird, dann fangen wir an zu staunen, wie meine Kinder im Carport. Denn in Matthäus 7, Vers 11 heißt es, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Also wir merken, hier ist auch eine Interaktion herausgefordert. Also ein Zusammenspiel mit Gott. Also Gott will von mir auch gebeten sein. Ich komme zum Ende. Vielleicht spiegelt dieser Plan Gottes dann nicht immer deine Wünsche und Erwartungen wider. Aber es ist ein vollkommener Plan. Und in all dem dürfen wir mit dem Bibelwort aus Römer 8, Vers 28 darauf vertrauen, ich zitiere, dass denen, die Gott lieben, ja, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Als gläubige Menschen spüren wir dann bei all den sogenannten Zufälligkeiten eine ordnende und liebende Hand in unserem Leben. Und wenn du jetzt im Moment dennoch mit dir selbst haderst, weil du vielleicht nicht auf dem Weg Gottes dich gerade siehst, sondern du siehst im Moment gerade eine Abweichung, weil du vielleicht irgendwo dort falsch abgebogen bist oder eine Kollision vor dir provoziert hast, dann kann ich dir sagen, entspanne dich. Und wisse, Gott ist größer als all unsere Fehlentscheidungen. Gott ist größer. Wenn du merkst, dass dein Weg dich zu keinem guten Ziel führt, dann halte dich fragend an Gott. Er bahnt dir auf jeden Fall einen neuen Weg. Egal, wo du gerade bist, in welcher Sackgasse du auch steckst, vertraue einfach ihm. Und es ist auch gut zu wissen, dass Gott auch auf all deinen Umwegen bei dir ist. Weil wir sind nicht immer auf der Spur, wie Jesus auf der Spur sein konnte. Wir nehmen manchmal Umwege in Kauf. Und dann schalte mit dem Psalm 32, Vers 8 bei all deinen Planungen dein Gebetsnavi ein. Wo es heißt, Zitat, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Amen.